systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Mittwoch, der 22. Januar 2025. Willkommen zur 228. Ausgabe von Systemrelevant. Im September 2021 sagte AfD-Politiker Tino Chrupalla im Interview mit der Bild: Die Alternative für Deutschland vertritt die Interessen deutscher Arbeiter besser als die IG Metall. Verbunden hat er das mit der Aussage, dass die Klimapolitik Industriearbeitsplätze vernichtet. Ich finde die Aussage bis heute ehrlich gesagt so ein bisschen irritierend, Christina, aber ich glaube, sie spiegelt recht gut das Spannungsfeld wider, in dem wir uns befinden, wenn wir über Transformation und Zukunft streiten, also dieses Verteidigen oder Voranschreiten.
Ja, also dass dich diese Aussage irritiert, das leuchtet mir total ein. Mich irritiert die auch, denn auf die Idee, dass man Arbeitsplätze sichert, indem man die Wirtschaft konserviert, darauf muss man ja auch erstmal kommen.
Das war Christina Schildmann, die Leiterin der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. Und heute ebenfalls dabei Ernesto Klengel. Grüße dich, Ernesto.
Ja, hallo Marco.
Du bist Direktor des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts, und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und auch von der Warte aus werden wir heute einen Blick darauf werfen, wer die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt. Vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de antickern. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Ich glaube, durch die Umfragen sowie die Wahlergebnisse der AfD hat sich die Frage längst erledigt, ob man sich mit der Partei auseinandersetzen muss, oder? Also man kann ihr einfach nicht ausweichen.
Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, ob man sich überhaupt mit dem, was wir ja heute machen wollen, also mit den Positionen der AfD zu Arbeitnehmerfragen, ob man sich damit überhaupt befassen soll oder ob man es einfach ignorieren soll. Das hätte ich vor ein paar Jahren vielleicht auch noch gesagt, dass man es ignorieren kann. Aber in der Tat, Marco, das ist vorbei. Denn wir sehen ja, dass diese Themen und die Thesen der AfD und der neuen Rechten, dass die inzwischen überall im Alltag herumschwirren. Also im Sportverein, in Schulen, in Kitas, in Büros, in Jugendclubs, überall sind die. Diese Strategie, dass man überall im Alltag mit seinen Thesen ist, das nennen die neuen Rechten Metapolitik. Darüber reden wir vielleicht auch gleich noch. Das haben die sich im Grunde auch von links ausgeborgt. Aber was wir im Moment auf jeden Fall sehen, ist, dass diese Transformation, die wir erleben, der Umbau der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität, dass die natürlich schon auch ein Boden ist, auf dem Unsicherheiten wachsen. Und diese Unsicherheiten, die werden von der AfD maximal ausgebeutet, bewirtschaftet. Und darum müssen wir uns im Moment angucken, was die da diskutieren. Ich will mal ein Beispiel machen, Marco. Stell dir vor, du sitzt in der Kantine. Ich weiß, du bist Freiberufler, du sitzt gar nicht in Kantinen, aber stellen wir es uns mal vor. Du sitzt jetzt in der Kantine und isst zum Beispiel ein vegetarisches Schnitzel, habe ich mir überlegt. Und du ahnst nichts Böses und plötzlich redet am Tisch, an dem du sitzt, jemand vom großen Austausch. So, das ist so eine beliebte rechtsextreme Verschwörungserzählung, die linke Versatzstücke hat. Da werden in dieser Story Arbeitskräfte rund um den Globus verschoben und von multinationalen Konzernen ausgebeutet. Das klingt ja noch sehr links. Daraus machen die neuen Rechten jetzt aber zum Beispiel die Story, dass die einheimische Bevölkerung gegen billige Arbeitskräfte ausgetauscht wird und dass Linke und Kapital da Hand in Hand arbeiten. Also diese Geschichte wird dir jetzt aufgetischt an deinem Tisch in der Kantine. Und ich denke, dass es gut ist, auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Nicht um den zu überzeugen, der dir das da erzählt, denn den kriegst du nicht überzeugt, aber es geht um die anderen am Tisch, um die dabei sitzen, dass man zeigt, dass man dem einfach was entgegensetzen kann. Und letzter Punkt vielleicht zu dieser Frage, müssen wir uns damit beschäftigen? Ja, wir sehen ja, dass die neuen Rechten jetzt verstärkt eben auf dem Feld der Gewerkschaften wildern. Dein Eingangszitat hat das ja auch sehr gezeigt. Und dass sie dieses Versprechen abgeben, schaut, wir sind die Partei für die Arbeitnehmer, wir machen die Politik für euch, gegen die da oben, wir sind eure echten Anwälte und wir lesen auch Karl Marx, dazu kommen wir auch gleich noch. Das müssen wir uns einfach näher angucken und verstehen, was machen die denn da eigentlich mit diesen linken Versatzstücken.
Herr Ernesto, was interessiert euch denn da aus rechtlicher Sicht an all dem? Also Arbeits- und Sozialrecht, da würde ich ja jetzt nicht unbedingt vermuten, dass viele Verschwörungstheorien darum gehen, oder?
Genau. Verschwörungstheorien vielleicht sagen jetzt in den konkreten Positionen vielleicht eher wirklich weniger. Natürlich ist es ein Stück weit die Frage, ob diese Ausländerfeindlichkeit da nochmal eine Rolle spielt, sozusagen, weil das ja eigentlich konträr steht, auch zur Reichweite sozusagen von Arbeitnehmerrechten, die ja für Arbeitnehmer unabhängig von der Herkunft natürlich gelten, ne, weil sie.
Also Diskriminierung zum Beispiel.
Genau, ja. Und aber auch, weil Menschen eben einfach am Arbeitsplatz geschützt werden und der Schutzbedarf einfach besteht, unabhängig von der Herkunft natürlich. Aber klar, für uns sind natürlich auch rechtspolitisch unterwegs. Wir interessieren uns für die Weiterentwicklung des Rechts und auch der Rechte der Beschäftigten, ob wir Fortschritt in den Bereichen sehen oder ob wir da natürlich mit Rückschritten zu rechnen haben. Und nun tritt nun mal die AfD als politischer Akteur auf die Bühne und es ist schon wichtig, sich genau anzugucken, was wollen die und sich dann eben auch da entsprechend positionieren zu können und auch argumentieren zu können. Ich denke, dass der genaue Blick, der scharfe Blick darauf sehr wichtig ist in der Auseinandersetzung, ob jetzt eben in der Kantine oder eben auch auf der größeren Ebene. Und das ist wahrscheinlich nicht reicht und das hat vielleicht die Vergangenheit eben auch gezeigt, sozusagen so allgemein die Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, das sind alles Nazis und mit denen wollen wir nichts zu tun haben, sondern wir müssen schon uns genau mit denen beschäftigen, weil die gehen auch strategisch vor und das ist für uns eben auch, denke ich, ganz wichtig. Ne? Und ich finde, nochmal bezogen auf den Punkt Arbeits- und Sozialrecht, das ist natürlich auch vielleicht mal andersrum gesehen, also nicht aus der juristischen Brille, sondern eben aus einer Brille einer politischen Bewertung, schon auch wichtig, um die Strategie der Rechten und oder auch den Charakter der AfD zu erkennen und zu analysieren. Also ist es jetzt eine Bewegung, eben die wirklich auf den Beschäftigten und auf die Arbeiterklasse darauf beruht, oder ist es eben eine, die wirklich komplett die Interessen von oben bedient und wie sie sich da positioniert. Und da ist, finde ich, sagen, das Arbeitsrecht und das Sozialrecht sind da Punkte, an denen das sich sehr klar rauskristallisieren kann.
Genau, und lass mich vielleicht noch ergänzen, weil was wir ja heute machen, ist, wir legen zwei Studien zusammen und da gucken wir, wie die miteinander sich verhalten. Und das ist ja zum einen das, wo ich jetzt diese Verschwörungstheorie rausgenommen habe vom großen Austausch. Diese Studie, die heißt die sozialpolitische Doktrin der neuen Rechten, strategische Vereinnahmung und kalkulierte Provokation. Das ist eine Studie, die Hagedorni, Schilk und Kies heißen die drei Autoren für uns geschrieben haben, die gerade jetzt erschienen ist. Und die gucken sich an, wie die neuen Rechten gerade dabei sind, sich so linke Theorie-Versatzstücke anzueignen und sich dazu Arbeiterpartei zu erklären. Und die zweite Studie, Ernesto, das ist ja die, die ihr in Auftrag gegeben habt, die auch veröffentlicht ist, die AfD und das kollektive Arbeitsrecht, die sich mit den ganz konkreten arbeitsrechtlichen Positionen der AfD befasst. Und wenn man die beiden zusammenlegt, dann kann man halt diesen Anspruch, wir sind eine Arbeiterpartei und wir arbeiten mit linken Theorien, die kann man mal vergleichen mit ganz konkreten praktischen Positionen im Arbeitsrecht. Und das ist ja das Aha-Erlebnis, was wir beschreiben wollen, die Fallhöhe, die da entsteht. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen, wir kommen da ja noch im Detail zu, aber dass es da mal einen gewissen Unterschied zwischen Theorie und Praxis oder zwischen behauptetem Anspruch und dem, was man dann tatsächlich fordert, gibt, das ist vermutlich nicht zu viel verraten.
Die Studie AfD und das kollektive Arbeitsrecht, die wurde von Michael Bartel geschrieben. Das vielleicht noch zur Ergänzung.
Genau, Michael Bartel arbeitet auch für den Verein zur Bewahrung der Demokratie und hat sehr eng auch mit den Strategien der Rechten auch im Betrieb in Auseinandersetzung, hat aber eben gesagt, er guckt sich jetzt mal auch nochmal diese Ebene der politischen Forderung eben auch an. Ne? Das ist sozusagen da der Grund und das ist bei uns als Working Paper, also Vorstudie auch erschienen.
Jetzt müsst ihr mir mal ganz kurz helfen hier. Also die AfD und linke Theorien, das ist ja ein ganz schönes Mischmasch mittlerweile. Also wie genau müssen wir das verstehen, damit jetzt hier keine Missverständnisse erscheinen? Was genau tun die da?
Was tun die da? Ja, genau, das ist die Frage. Was machen die da eigentlich? Wir haben das in dieser Studie, die ich gerade erwähnt habe, haben wir das analysieren lassen. Die neuen rechten Vordenker, so würden die sich selber nennen, die befassen sich gerade mit diesen linken Theorie-Ikonen, also die lesen die linken Klassiker, die lesen Karl Marx, die lesen Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci's Hegemonie-Theorien. Dann lesen die aber auch neuere linke Texte, zum Beispiel von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, die früher in jedem gut sortierten Regal von Linksintellektuellen standen. Und ja, was machen die mit diesen linken Theorien? Die Autoren analysieren, dass die nehmen, also Begriffe aus denen und Theorieteile, um sie dann eben in ihre eigene, eine rechtsextreme Ideologie einzubauen und umzudeuten. Das ist der wichtige Aspekt, das Umdeuten. Die Autoren Hagedorn, Jeschilk und Kies nennen das selektive Übernahme und instrumentelle Umdeutung. Das ist die Technik. Man könnte auch Diskurspiraterie sagen. Das wäre ein anderer Begriff. Und ich will auch hier ein Beispiel machen. Es gibt ein Unterkapitel Marx von rechts, heißt das, also Karl Marx von rechts. Und da greifen sie zum Beispiel die Analyse von Marx auf, dass das Kapital dazu tendiert, sich immer stärker global zu konzentrieren. Das ist ja so ein klassischer Topos. Und die neuen Rechten machen da jetzt aber eine neue Geschichte draus. Also die nehmen diese linke Steilvorlage und wenden die dann in eine Story, wo der gierige Banker die Hauptrolle spielt und die dann auch gerne mal einen antisemitischen Unterton hat. Das ist das, was sie damit machen. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, und so haben das die Autoren getan, warum machen die das eigentlich? Warum arbeiten die mit diesen linken Theorieversatzstücken oder warum malen die über ihre eigene Ideologie? Und da finden die Autoren mehrere Motive. Zum einen geht es darum, Provokation ist ein Motiv. Sie wollen das gegnerische Lager provozieren, also Linke und Liberale provozieren. Und Linke, das kann man sich vorstellen, ärgert das natürlich kolossal, wenn da im theoretischen, im Denkerumfeld der AfD mit Marx herumgefuchtelt wird. Darum geht es zum einen, aber es geht jetzt nicht nur darum, zu verwirren und zu provozieren, sondern auch, und das ist der zweite Grund, warum die das machen, es geht darum, die Angriffsfläche zu verringern und das eigene Spielfeld zu erweitern und eben auch neue Bündnisse zu schließen, zum Beispiel mit Globalisierungskritikern. Deswegen gibt man denen eben was Anschlussfähiges. Und Hagedorn, Jeschilk und Kies sprechen in diesem Zusammenhang von der neuen Rechten als Avantgarde für Diskurskoalitionen zwischen demokratischer und extremer Rechter. Und drittens geht es ihnen auch darum, den neuen Rechten, dass man den Gewerkschaften auf ihrem Territorium Konkurrenz macht. Das verweist auch wieder auf dein Eingangszitat, Marco, und das ist aber auch der fatale Teil, ne? Denn das ist der Teil, der für ArbeitnehmerInnen dann am Schluss wirklich schlecht ausgeht, wenn man die an die Regierung lässt, aber dazu gleich Ernesto ja noch mal mehr. Ich will nur sagen, dieses Phänomen, und das hast du ja auch schon selber angedeutet, Marco, dieses Phänomen, dass linke Theorien da übernommen werden, ist weder ganz neu, noch ist es typisch deutsch. Ich erinnere an Steve Bannon, der jetzt gerade irgendwie wieder durch die Medien geistert, der selbsternannte Make America Great Chefideologe, über den der Spiegel gerade schreibt, die, also seine Feinde, das sind die Wall Street, die liberalen Medien und die multinationalen Konzerne, die keine Heimat mehr kennen, Anführungsstriche.
Ich habe auch gerade gedacht, also wenn man so ein bisschen mit Chantal Mouffe da rangeht, die du ja auch gerade ernannt hast, die war ja auch sehr stark für eine Polarisierung zwischen den politischen Fronten.
Ja, und die auch sagt, man braucht immer einen Gegner.
Das ist denen ja auf alle Fälle sehr gut gelungen. Wäre auch tatsächlich eine Leseempfehlung von mir, falls noch jemand Bücher braucht. Aber unabhängig davon, ja, Ernesto, wie spielt denn das zusammen mit dem, was ihr gemacht habt? Also die AfD bedient sich dieser Theorien, da ist jetzt so quasi so ein Klassenkampf von rechts, was ich eine sehr schöne, knackige Formulierung finde, Christine. Und dann muss es ja aber irgendwo auch zusammenpassen, ne? Also man kann das ja nicht nur suggerieren, oder ist das in der Ausführung dann doch völlig anders?
Ja, also wir haben das ja, wenn man jetzt das nochmal überlegt und auch nochmal Vergleiche herstellt, ne, nicht nur mit Bannon, auch Frankreich, Le Pen und so, ne, die haben ja alle wirklich auch so einen sozialen Einschlag, mehr oder weniger, ne, diese rechten Bewegung aktuell. Und wir kennen das ja auch aus der Geschichte. Ja, auch da hat ja soziale Demagogie immer schon eine Rolle gespielt und man hat versucht, auch Bilder der Linken zu übernehmen. Auch der Begriff Nationalsozialismus ist ja sozusagen da auch ein Beleg dafür, einfach um Konzepte sozusagen zu übernehmen und für Verunsicherung und Unklarheit eigentlich zu sorgen, ne? Und dass da aber nicht viel dahinter steht oder nichts dahinter steht, das ist sozusagen dann ja auch immer ein Teil der Wahrheit, weil die Rechten eben am Ende nicht nur rechts sind, sondern letztlich natürlich die Interessen von oben sozusagen, ne? Also es geht ja auch um oben und unten, nicht nur links und rechts, letztlich eben vertreten in der letzten Instanz. Ich finde, das ist auch mal ein Beispiel jetzt, die Nähe zu Musk passt ja zu all dem auch gar nicht, ne? Weil auf einmal lässt man das einfach links liegen und sagen, lässt sich dann von einem Gewerkschaftsfeind, einem Arbeiterfeind eigentlich dann auch unterstützen, ne? Das finde ich, ist immer so.
Bei Elon Musk ist das, glaube ich, sehr offensichtlich, weil er ja auch wirklich keinen Satz sagen kann, ohne auf Gewerkschaften zu schimpfen beispielsweise. beispielsweise.
Ne? Ja, das sehen wir ja in Grünheide gerade auch. Ne? Das, ja, ja. Bei dem Tesla-Werk in Grünheide, was Musk von Gewerkschaften hält und was ja. er mit ihnen machen möchte. Aber Marco, weil du Klassenkampf von rechts zitiert hast, vielleicht will ich das auch nochmal einmal aufgreifen, Ernesto. Denn es ist ja ganz offensichtlich, dass die Rechten keinen Klassenkampf machen. Ne? Also dieser Klassenkampf von rechts, der findet ja nicht statt. Ich habe nochmal ein Zitat rausgesucht von Björn Höcke. Du hattest ja, Ernesto, von oben und unten und innen und außen und so gesprochen. Was für Verteilungskämpfe laufen da eigentlich gerade ab? Und Björn Höcke macht das beste Beispiel dieser Umdeutung von einem Klassenkonflikt in einen anderen Konflikt. Und zwar sagt er, das sagt er schon 2016, und zwar, Zitat, die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Also es geht immer darum, dass man den Konflikt verlagert auf diesen Innen-Außen-Konflikt. Wir schützen unsere eingeborene Gesellschaft gegen irgendwie außen. Das ist das, was sie eigentlich meinen. Und deswegen findet dieser Klassenkampf von rechts, der findet de facto nicht statt. Was aber stattdessen stattfindet ist, da bin ich nochmal bei diesem Thema Umdeutung. Die greifen ja, das hat es Ernesto du auch gesagt, dieses Thema Armut zum Beispiel auf. Aber eben statt diese Verteilungsfrage von der Logik der Gleichheit und Gleichwertigkeit herzudenken, haben die diesen solidarischen Patriotismus erfunden, also diese Denklandschaft rund um die AfD. Solidarischer Patriotismus plädiert für eine exkludierende Solidarität. Das heißt, Solidarität eben nur für diejenigen, die schon immer in Deutschland gelebt haben und die anderen sind draußen. Und das ist das, wo man, glaube ich, immer darauf hinweisen muss, dass das die Konfliktlinie ist, die immer wieder erzählen, egal ob die linke oder rechte Texte lesen.
Und jetzt können wir gerne nochmal auf die Position der AfD eben im Bereich Arbeits- und Soziales auch nochmal zu sprechen kommen, sozusagen, was ja in den, zumindest für das kollektive Arbeitsrecht von Michael Bartel eben untersucht worden ist und rausgestellt worden ist. Aber vielleicht nochmal als Vorbemerkung, generell ist es ja so, und das ist auch bekannt, und deswegen haben wir uns das nicht näher angesehen, dass sozusagen die sozialpolitischen Forderungen, da gibt es sozusagen auch ein Konzept, wo die AfD im Prinzip sagt, Sozialleistungen, sagen, soll es irgendwie auch geben, aber eben für Deutsche. So, das ist ja eigentlich ein bisschen so diese exklusive Solidarität, was du meintest, gerade eben, Christina. Ne? Und für uns war es eben nochmal interessant, dass was sozusagen die kollektiven Rechte, also eigentlich den Kern des Arbeitsrechts ausmacht, also auch die Umverteilung und auch natürlich Klassenkampf. Wie ist das rechtlich verfasst? Und was sind da die Position der AfD? Weil da natürlich diese politischen Fragen sich ganz klar niederschlagen. Und da ist sozusagen eine der Kernergebnisse, dass sie genau diese zentralen Fragen für Beschäftigte einfach links liegen lässt. Der Michael Bartel hat sich also Reden angeschaut von AfD-Funktionärinnen und Funktionärinnen im Bundestag, aber auch Pressemitteilungen, öffentliche Erklärungen der Partei und eben auch, was sozusagen in den Beschlüssen drinsteht. Und es ist wie gesagt so, zum Arbeitsrecht findet sich da nicht viel, schon gar nichts mit Substanz und den Interessenvertretungen eigentlich so gut wie gar nichts. Es wird einfach offen gelassen. Und wenn, dann werden in Reden, wenn sie dazu sprechen müssen sozusagen, weil das auf der Tagesordnung steht und sie dann auch die Redner haben, die dazu reden müssen, dann werden irgendwie allgemeine Prinzipien schon hochgehalten. Also es ist schon so, dass dann gesagt wird, ja, Tarifautonomie ist wichtig, aber dann oftmals dann eben wiederum so gewendet, dass sie am Ende dann doch wieder zur Schwächung von Arbeitsrechten auch eingesetzt werden. Zum Beispiel, dass man die Tarifautonomie gegen den Mindestlohn oder zumindest gegen eine Erhöhung des Mindestlohns auch in Stellung bringt. Also das sind so Argumentationsfiguren, sich da so ein bisschen auszulavieren. Und allgemein, das wäre jetzt nochmal eine zweite Erkenntnis, ist es so, dass immer argumentiert wird, ja, wir sind für die Beschäftigten, aber für die Beschäftigten ist doch das gut, was auch für die Unternehmen gut ist. Man versucht hier immer in einer Interesseneinheit, in einer Interessengleichheit zu argumentieren und auch herzustellen, also diesen Interessengegensatz wegzudiskutieren. Das ist natürlich auch eine Logik, die ja durchaus auch aus der Praxis sich ergibt und die ja in der Realität sozusagen dann sich auch erstmal auch wiederfindet und nicht komplett jetzt irgendwie als rechtsextrem auch zu verwerfen, ist auch klar. Aber es geht eben doch den Schritt weiter, dass man eben sagt, gute Arbeitnehmerpolitik ist eben das, was für die Unternehmen gut ist oder für das Unternehmen eben gut ist. Und das wird natürlich nicht dazu führen, dass Arbeitsbedingungen wirklich besser werden und Arbeitnehmerrechte gestärkt werden. das ist natürlich das, wo die AfD sich ja mit rühmt, die Arbeiterpartei zu sein. Und das ist eben genau hier das Gegenteil, weil eben Arbeitsrechte eben dann betriebswirtschaftlich gedacht werden. In dem Sinne lassen sich dann einige der Forderungen, die jetzt innerhalb der AfD diskutiert werden, eben auch nochmal verstehen. Was man da so mal gehört hat, ist eben, dass da vertreten wird und in die interne Debatte eingebracht wird, dass Tarifverträge auch von Betriebsräten abgeschlossen werden sollen, was erstmal so klingt, als ob es für Beschäftigte gut wäre, aber weil es eben natürlich mehr Rechte für die Betriebsräte mit sich bringen würde. Aber nun ist es so, dass das Betriebsräte nicht über das Entgelt entscheiden können und über die Arbeitszeit, jedenfalls was die Länge angeht, weil damit eben einhergeht und einhergehen muss, die Möglichkeit zum Streik aufzurufen. Und das ist ja ausdrücklich eben den Betriebsräten untersagt. Und die AfD sagt natürlich auch nicht jetzt, dass das sich ändern sollte, sondern das soll natürlich schön so bleiben, ne? Dann kann man sich fragen, wie soll das eigentlich funktionieren? Soll dann die Einigungsstelle am Ende den Tarifvertrag ausdeklinieren mit dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden, die, sagen wir, von außen kommt? Oder wie soll das funktionieren? Also das ist ziemlich Quatsch. Und zum anderen wird auch immer argumentiert, letztlich dann am Ende auch gegen eine Erweiterung von Mitbestimmung. Und da wird es dann ganz konkret, ne? Also wenn es jetzt in der letzten Legislatur darum ging, bei den dringenden Mitbestimmungsrechten, bei Fragen der Unternehmensveränderung, Unternehmenstransformation, sagen, die Beschäftigungsrechte dann zu stärken, dann wird dann eben davon gesprochen, dass das unzumutbare bürokratische Belastungen für die Arbeitgeber, für die Unternehmen eben darstellen würde. Also so stellt sich die AfD hier auf, sodass man sagen kann, also sehr schwach aufgestellt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, im sozialen Bereich und im Arbeitskontext. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine strategische Entscheidung ist. Also richtig bewusst auch, dass man sagt, wir haben auf dem sozialen Feld nichts zu gewinnen. Wenn wir Themen sozial diskutieren, wenn wir sie im Zusammenhang mit Umverteilung diskutieren, ist die Kompetenz, liegt die natürlich bei anderen Kräften. Wir müssen jedes Problem dieser Welt mit der Migration verknüpfen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir gut abschneiden in der Wahl. Und da, glaube ich, ist eine relativ große Einheit in der AfD und in der Rechten auch zu verspüren. Dem, denke ich, muss man was entgegensetzen.
Ja, dem setzen wir auch was entgegen. Und zwar, wenn man mal diese beiden Studien zusammenlegt, wir hatten es ja gerade schon angedeutet, ergibt sich ja ein interessanter Kontrast zwischen Theorie und Praxis. Du hattest nochmal darauf hingewiesen, erlässt du, dass die AfD für sich rekapituliert, die Partei der Arbeiter zu sein. Und wir haben jetzt gezeigt, dass sie sich dabei den Vordenkern linker Theorie bedient. Und wenn man jetzt aber eure Studie zum Arbeitsrecht daneben legt und auch in diverse Wahlprogramme mal reinguckt der AfD, dann kann man ein paar Sachen festhalten. Und zwar zunächst kann man festhalten, dass die Stärkung der Arbeitnehmenden, du hast es ja gerade sehr deutlich gemacht, Ernesto, das allerletzte ist, was von der AfD zu erwarten ist. Und wenn sie die Sozialpartnerschaft anruft, das hast du ja auch gerade angedeutet, dann will sie eigentlich nicht sagen, Sozialpartnerschaft ist wichtig, sondern Staat, halt du dich raus. Das Beispiel, sie sind gegen die Mindestlohnerhöhung, ist da das beste Beispiel. Und das finde ich auch nochmal interessant, weil Tino Chrupalla ja in diesem Zitat behauptet, er vertrete oder seine Partei vertrete die Interessen der deutschen Arbeiter. Und da muss man, glaube ich, sagen, er vertritt die Interessen überhaupt keiner Arbeiter, auch nicht der Deutschen. Denn die AfD, und das zeigt eure Studie, Ernesto, das zeigen aber auch die Wahlprogramme, vertritt schlicht Wirtschaftsinteressen. Punkt. Und aber vielleicht nochmal wichtig ist, was ja passieren wird. Und deswegen ist es, finde ich, es wichtig, dass wir uns mit diesen Argumenten der Rechten beschäftigen, dass die AfD ja in die Betriebe reingehen wird und behaupten wird, sie wird die Interessen deutscher Arbeiter vertreten und damit Belegschaften spalten wird. Und darauf, finde ich, sollten wir uns rhetorisch auch vorbereiten, dass wir das kommen sehen und dass wir das kontern können. Das wird ja auch eine Aufgabe von den Betriebsräten in den Betriebsratswahlen sein, die 2026 anstehen.
Ja, genau. Und was aber auch nochmal interessant ist, diese Debatten innerhalb der AfD und der Rechten, weil die ja auch, wir sprechen jetzt immer sozusagen, dass die folgen auch die große Strategie. Und ich glaube, in bestimmten Grundsatzfragen sind sie auch einig. Und es hat auch der letzte Wahlparteitag in meiner Heimatstadt Riesa auch gezeigt, dass da durchaus eine große Aufbruchstimmung auch herrscht und man sich da auch natürlich irgendwie hinter bestimmten Forderungen auch versammeln kann. Aber im Prinzip sind sie schon stark zerstritten, auch konzeptionell, sodass man da schon auch den Finger auch in die Wunde legen kann. Sogar im Arbeitnehmerlager haben wir ja verschiedene Strömungen, die da auch verschiedene Konzepte irgendwie auch vertreten. Und sich das genau anzugucken, glaube ich, das macht Sinn. Und zum anderen haben wir ja auch dann eben die Auseinandersetzung nochmal dieses Arbeitnehmer, oder die sie von sich sprechen, dass sie in der der AfD, sagen, diesen nationalsozialen Flügel vertreten, die dann gegen die Neoliberalen, ne, die es ja auch gibt und die ja jetzt auch ziemlich am Drücker sind in der AfD, wo ja auch dann ein Zeichen sind, dass viele von dem sozialdemagogischen Flügel auch gar nicht jetzt wieder aufgestellt werden, jetzt für die im Vorfeld der nächsten Bundestagswahl. Möglicherweise findet da tatsächlich jetzt auch nochmal so ein Schwenk, und das ist ja, sagen, auch in der Studie von euch, Christina, auch nochmal mit angedeutet, wirklich mal auch ein Schlenk dann tatsächlich wieder rüber in so eine rechtslibertäre Position auch wieder statt.
Ja, und dann auch interessant, und das wird die Wirtschaftslenker auch nicht so besonders freuen, ist das, was diese Denkfabrik der neuen rechten Recherche DEDA aufschreibt. Und zwar haben die sich ja vorgenommen, das analysiert, die Studie von Hage Dorni, Schilk und Kies, dass sie wirtschaftspolitisch programmatisch wirken, dass sie da eine wirtschaftspolitische Programmatik entwickeln. In der Nullnummer von diesem Recherche D steht für Recherche Dresden, da ist die Rede vom Globalkapitalismus zur nachbarschaftlichen Marktwirtschaft. Und Globalkapitalismus ist dann das Feindbild und das Zielbild ist die nachbarschaftliche Marktwirtschaft. Das heißt, man denkt in so kleinen, mini-regionalen Wirtschaftsräumen, und da muss man sich dann mal vorstellen, was das tatsächlich für die Wirtschaft zu bedeuten hat. Also da werden die Unternehmer sicherlich nicht allzu begeistert sein, und ich kann mir vorstellen, dass diese Idee von der nachbarschaftlichen Marktwirtschaft, dass die auch durchaus Sprengpotenzial im Reich der neuen Rechten da hat, ideologisch. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Eine Wirtschaft, die ausschließlich auf regionaler, nachbarschaftlicher Marktwirtschaft beruht, wie man mit denen knapp 85 Millionen Menschen ernähren soll. Das haben die da auch nicht wirklich erklärt. Aber diese Denkfigur finde ich interessant, dass die da gerade auch eine große Rolle spielt, die natürlich, das muss man auch sagen, anschlussfähig in Richtung mancher Linke ist, die das möglicherweise auch als, wenn sie aus der Globalisierungskritik kommen, durchaus einen spannenden Gedanken finden.
Was bedeutet denn das alles jetzt wirklich für die betriebliche Praxis? Also gibt es da Hinweise, wie die da genau arbeiten? Was wissen wir, Ernesto?
Dazu können natürlich jetzt die Studien, über die wir jetzt gerade sprechen, nicht viel sagen, aber wir sind natürlich im Austausch, in engem Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die in den Betrieben auch unterwegs sind. Und was man da hört, kann ich nur kurz skizzieren, aber das ist halt der Eindruck, den ich jetzt auch aus den Gesprächen gewonnen habe, ist, dass wir eigentlich zwei Probleme haben. Ne? Zum einen hat die Rechte mit all dem, über das wir gesprochen haben, mit ihrer Hetze über Social Media und ihren Möglichkeiten da an Meinungen zu kämpfen, auf einer allgemeinen Ebene Erfolg. Ne? Das heißt, dass Debatten in den Betrieben natürlich ausgelöst werden, auch durch diese Hetze, um es zu gut Deutsch zu sagen. Und zum anderen haben wir tatsächlich auch Strategien, auch Organisierungsarbeit in den Betrieben zu leisten. Ne? Also das ist ja schon auch länger der Fall, dass es zum Beispiel eben diese Vereinigung Zentrum Automobil gibt. Das ist eine rechte Vereinigung, die versucht, Rechte in den Betrieben als Vereinigung auch zu bekommen und dort ihre Agitation zu betreiben. Er war sozusagen ja in den großen Betrieben, wo sie unterwegs waren, so mittelerfolgreich und nicht besonders breit aufgestellt, und haben jetzt versucht, sagen, sich nicht nur auf die Automobilwirtschaft, auf die großen Fabriken da zu konzentrieren, sondern sich auch auszuweiten. Jetzt zum Beispiel im Zuge der Einschränkungen der Covid-Krise, der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum Beispiel, dann eben auch im Pflegebereich dann die Unzufriedenheit zu schüren und zu nutzen für die eigene Organisation. Auch da nicht besonders ausgreifend, aber natürlich immer lokal dann doch mal an der Betriebsratswahl teilgenommen oder auch gewisse Erfolge dann auch bekommen. Ja. Die Rhetorik ist immer sehr martialisch. Es sind alle möglichen weiteren Branchen, auch in der Chemie zum Beispiel, jetzt eben auch angekündigt, sich da ausbreiten zu wollen und den Generalangriff auf die GB-Gewerkschaften durchzuführen. Aber es ist sozusagen in der Praxis jetzt doch eher nicht ganz so stark. Aber wenn es da Versuche gibt, ist auch nochmal interessant, wie sie sich auch suggerieren. Und das passt natürlich zu dem, was wir diskutiert haben, weniger sozusagen als Klassenkämpfer und jetzt sozusagen die Interessen der Beschäftigten wirklich auch durchzusetzen, sondern eher so um Kümmerer, um kleine Themen, was ihnen eben auch dann möglich ist, weil sie sich einfach nicht an der Gremienarbeit auch beteiligen. Es gibt ja sozusagen dann schon auch Mitglieder in Betriebsräten, die dann in einer Minderheitenposition sind und dann in Betriebsräten sind, aber dann eben sich nicht konstruktiv einbringen und aber nach außen so tun, als ob. Und generell kann man aber eben sagen, dass sie schon weit davon entfernt sind, wirklich eine ernstzunehmende Organisierung auch hinbekommen zu haben bisher. Also das ist sozusagen so der Stand der Dinge, und jetzt ist es natürlich wichtig, die nächsten Betriebsratswahlen da auch im Auge zu haben. Sie werden natürlich versuchen, wieder zur Wahl anzutreten. da machen sie oftmals auch Fehler und auch sozusagen der Fakt, dass sie eben nicht als Gewerkschaft anzuerkennen sind, weil sie eben nicht mit einer hinreichenden Kampfkraft in der Lage und auch nicht willens sind, Beschäftigteninteressen auch zu vertreten. Das erschwert ihnen natürlich dann auch zur Betriebsratswahl anzutreten, beziehungsweise man kann das dann eben auch anzweifeln. Und trotzdem sehen wir eben weiterhin die Versuche. Und hier ist es, denke ich, wichtig, dass man zum einen eben auch solche rechtlichen Möglichkeiten auch zurückgreift, die nämlich bestehen. Die Betriebsräte haben da Möglichkeiten, weil sie ja von ihrer Konzeption so angelegt sind, dass sie, wie gesagt, die Beschäftigtenrechte als Ganze vertreten und dass sie für auch die Aufgabe haben, gegen Fremdenfeindlichkeit einzutreten und für Integration und für Gleichstellung. Aber natürlich ist das Ganze eben auch eine betriebspolitische Frage, also wie spreche ich das an und wie beteilige ich die Belegschaft an meinen Entscheidungen als Betriebsrat, wie mache ich meine Arbeit transparent, Transparenz und so weiter. Also das sind natürlich dann weitere Punkte, die jetzt weniger mit den rechtlichen Fragen dann auch zu tun haben.
Und wir kümmern uns auch nochmal um die Kampagnenfragen und die ästhetischen Fragen, obwohl Ästhetik in dem Zusammenhang ein komischer Begriff ist. Aber das Forschungsprojekt, was ich jetzt gerne noch ankündigen möchte, ist, weil Ernesto, du sagtest ja, dass sich diese Gewerkschaften von rechts, auch wenn sie gar keine richtigen Gewerkschaften sind, dass die sich in Stellung bringen für die Betriebsratswahlen 2026. Wir haben eine Studie beauftragt, wo sich dieses Kampagnenmaterial, das sie da produzieren, ihre Rhetorik, ihre in Anführungsstrichen politische Ästhetik, wo sich das angeguckt wird. Wir analysieren da mehrere Fallbeispiele oder lassen mehrere Fallbeispiele analysieren. Das ist zum einen die von dir erwähnte Initiative Zentrum, ehemals Zentrum Automobil, und dann die Kampagne Werde Betriebsrat, die von diesem sehr, sehr rechten Verein 1% geführt wird. Das ist in ein paar Wochen ist es fertig.
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass das sowas gibt und es wird sicherlich hilfreich sein, weil wie gesagt, ich glaube, dass die Betriebsräte und insgesamt die betriebliche Mitbestimmung in dem Zusammenhang wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, weil das ist ja sagen auch nochmal was, was eben auch aus der Böckler Stiftung kommt. Nochmal eine Untersuchung auch, die ja auch vom BSI verantwortet wurde, wo in europäischen Staaten verglichen wird, wie der Zusammenhang ist zwischen Rechten am Arbeitsplatz, also den beschäftigten Rechten am Arbeitsplatz und der Einstellung oder die Beschäftigte zu Fragen von Demokratie und auch für die Anfälligkeit für spaltende Rhetorik auch haben. Und da hat sich ja gezeigt, dass diese Korrelation sehr klar ist, also statistisch klar ist. Insofern muss es so sein, dass betriebliche Mitbestimmung da auch dann eine Wirkung hat und dass es da Instrumente und wirksame Instrumente gibt, um ja so eine Anfälligkeit, um rechte Hetze da auch zurückzudrängen.
Wir fassen zusammen, Ernesto, in der Arbeitswelt entscheidet sich die Zukunft der Demokratie.
Ja, ein Stück weit auf jeden Fall, ja. Mhm.
Also auch.
Auch. Aber nicht unerheblich.
Nicht unerheblich und sie wird einfach zu wenig beachtet, muss man sagen, in den ganzen Debatten. Ne? Wir sehen immer das allgemeinpolitische Feld und die Arbeitswelt, was so ein wichtiger Bereich ist für viele Menschen, wird normalerweise so wenig beachtet. Ne?
Marco, du siehst unsere Mission. Wir wollen, dass wir auf die Arbeitswelt geguckt wird bei dieser Frage. Wohin geht es mit unserer Demokratie?
Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort und würde in dem Sinne die Sendung zumachen und mich recht herzlich bedanken bei Christina Schildmann und Ernesto Klengel. Dankeschön euch beiden.
Vielen Dank euch.
Danke, Marco.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, wie man dieses Thema Arbeitswelt doch mehr in den Fokus rücken könnte oder ähnliches, dann schreibt uns systemrelevant@böckler.de, das ist die E-Mail-Adresse, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dorthin senden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts, derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Euch vielen Dank fürs Hören, eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.